Willkommen zur gottesdienstlichen Andacht am 5. Sonntag nach Trinitatis, dem 4. Juli 2021. Der 5. Sonntag nach Trinitatis befasst sich mit der Nachfolge und unserer Antwort auf Gottes Ruf und vor allem auch, wie wir als Menschen diesen Ruf an andere Menschen weitergeben können. Der Wochenspruch aus Epheser 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Wir singen nun vom Lied 443 aus meines Herzens Grunde die Strophe 1.
Aus meines Herzens Grunde sag ich dir Lob und Dank. In dieser Morgenstunde dazu mein Leben lang. Dir, Gott, in deinem Thron zu Lob und Preis und Ehren durch Christus unseren Herrn, dein eingeborenen Sohn.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese den Psalm 1 im Gesangbuch 702. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Bächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern die Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Wir beten. Gott des Lebens, du rufst uns Menschen, damit wir dir in Christus nachfolgen, auf seinem Weg des Friedens. Gott, stärke und ermutige uns, dass wir die rechte Antwort geben. Lass es zu, dass wir uns selbst finden in dieser Nachfolge, bleiben bei dir und den Menschen. Ich, Herr, wir Gott danken dir und singen dir Lob und bitten gleichzeitig um dein Erbarmen.
Kyrie, Kyrie, eleison.
Der Evangeliumstext für den heutigen 5. Sonntag nach Trinitatis steht im Lukasevangelium im 5. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am Ufer des See Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten das Wort Gottes hören. Da bemerkte er zwei Boote am Ufer. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. So konnte Jesus sich setzen und die Menge vom Boot aus unterweisen. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Aber Rabbi, wandte Simon ein, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Doch, weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Als sie es dann getan hatten, umschlossen sie eine solche Menge an Fischen, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie ihren Mitarbeitern im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Und zusammen füllten sie beide Boote bis zum Rand, so dass sie fast sanken. Als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Doch Jesus sagte zu Simon: Du musst dich nicht fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dann zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Wir singen nun vom Lied 330, O dass ich 1000 Zungen hätte, die Verse 1 und 2.
O dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund, so stimmte der Welt um die Wette vom allertiefsten Herzensgrund. Ein Lob lädt nach dem anderen an, von dem, was Gott an mir getan. O, dass doch meine Stimme schallte, bis dahin, wo die Sonne steht, so dass mein Blut mit Jauchzen wallte, solange noch im Laufe steht. Ach, wär ein jeder Puls ein Dank und jede Rute mein Gesang.
Gnade und Friede von Gott, unserem Herrn und Heiland. Amen. Ich werde häufig gefragt, warum ich so gegen die Kommunikation des Evangeliums sei. Der heutige Predigttext, den ich nachher noch vorlesen werde, gibt dort eine Hilfestellung, warum ich diese Antwort gebe. Meine Antwort ist relativ einfach. Kommunikation bedeutet immer, dass man zielorientiert mit den Hörern sich auseinandersetzt. Also etwas auf den Weg bringt, was bei dem Hörer, quasi so wie ich es will, auch ankommt. Das Ziel jeder Kommunikation ist erfolgreiche Kommunikation. Das heißt also, dass ich das vermittle, was ich auch sagen will und im Endeffekt das Gegenüber meine Botschaft auch verstehen kann. Kommunikation ist mehr als nur reden oder sich austauschen. Kommunikation ist damit also immer etwas als systematische Vorgehensweise gedacht, mit dem etwas an den Mann, die Frau oder an etwas Diverses zu kommen hat. Man will etwas transportieren, vermitteln und beim Gegenüber so ankommen sehen, wie man es selbst gemeint hat, gesagt oder initiiert hat. Insofern ist Kommunikation auch immer eine Art Manipulation und zielgerichtete Beeinflussung, was an und für sich ja nicht erstmal schlecht sein muss. Insofern setzt Kommunikation, auch des Evangeliums, wenn man das so nimmt, immer beeinflussende Methoden ein und auch voraus, mit denen man Mann oder Frau diese konkrete Botschaft jetzt des Evangeliums an den besagten Mann oder Frau bringen will. Und je klarer die Aussage, desto direkter im Endeffekt der Einfluss auf das Ankommen der Botschaft. Und wie die meisten wissen, bin ich ja Betriebswirt und auch in diesem Bereich des Öfteren gerade für Automobilunternehmen und Konzerne unterwegs gewesen, gewisse Werbebotschaften quasi faktisch mit den subjektiven und beeinflussenden Methoden an die Mann oder die Frau zu bekommen. Und in dieser Sprache selbst, von der wir reden, bei der Kommunikation, werden ja Begriffe wie vermitteln, übermitteln, ankommen lassen, eigentlich verwendet und diese bedeuten auch, dass es eine spezielle Vorstellung gibt in der Theorie, wie man denn kommuniziert und wie Botschaft von A nach B kommt. Ob das überhaupt so ist, hatte ich an einer anderen Stelle schon mal kritisch nachgedeutet, denn dieses komische Schulz-von-Thun-Gedönse mit Päckchen von A nach B und vier Ohren, gut, da halte ich gar nichts von, weil das nur eine Theorie ist, wie angeblich dahinter Kommunikation funktioniert. Also wird auch innerhalb der Theologie, wenn man denn Verkündigung als Kommunikation des Evangeliums ansieht, eine Fülle von Mittelchen, Systemen oder Gimmicks, also besondere effekterheischende Aspekte eingesetzt, um eine Aufmerksamkeitsbesonderheit zu bekommen. Und so gibt es diese sogenannten Gaga-Gottesdienste und Gaga-Verkündigungen, bei denen Pfarrerinnen oder Pfarrer in irgendeiner Art und Weise meinen, Aufmerksamkeit zu erheischen, indem sie irgendwas Besonderes an Dingen mitbringen oder Effekte mit dazunehmen. Aber die wesentliche Frage ist, wird dann der Effekt zu der eigentlichen Botschaft und dem, was ankommt? Ich weiß nicht, was es bringen soll, irgendwelche Dinge oder Sachen mit die Kanzel zu bringen oder gar mit einer Schaufel rumzulaufen, obwohl jeder weiß, dass diese Fahrperson mit der Schaufel gar nicht umzugehen weiß. Also Kommunikation bedeutet auch immer, die Botschaft an sich zu einem Mittel zu machen. Und meine Kritik ist ja gerade dies, auch im Übrigen bei der Betriebswirtschaft, wenn es um Verkaufsgespräche bei einem Auto oder wie auch immer geht, gerade dieses nicht zu tun. Unsere Theorie, wie Kommunikation abläuft, hinkt an allen Ecken. Möglicherweise mag dies funktionieren unter gewissen Drucksituationen bei Türdrückern oder Heizdeckenverkauf. Aber ist es wirklich die Aufgabe des Evangeliums, eine Drucksituation zu erzeugen? Das Besondere ist, dass das Evangelium eine eigene Dynamik hat, die sich demjenigen, der verkündigt, also auch mir, schlicht komplett entzieht. Ich bin nicht Herr über das Evangelium. Ich bin auch nicht Herr des Evangeliums. Und ich bin auch sicher nicht derjenige, der wirkt, ob das Evangelium bei jemand anderem einsetzt, wirkt und Frucht bringt. Was ich bin, und das ist die Aufgabe, die eigentlich mir in der Art der Verkündigung zugesprochen ist, diese Botschaft klar und lauter zu verkündigen. Unabhängig davon, ob sie jetzt so ankommt oder nicht, ob sie angemessen ist oder nicht, sondern das zu sagen, was mir im Grunde durch den Geist selbst auferlegt wird. Und so bin ich ein Kritiker der alltäglichen und aktuellen Theologie, die im Grunde eine Besonderheit in der Kommunikation des Evangeliums nochmal deutlich macht. Denn diese heutige Form will einer gewissen Logik folgen. Denn Verkündigung, oder besser gesagt die Kommunikation des Evangeliums, darf als einzige Voraussetzung die Logik der Alltagswelt haben. Ja, ich wiederhole nochmal, die Logik der Alltagswelt ist die einzige Voraussetzung für die Kommunikation des Evangeliums, damit sie beim Hörer auch ankommt. Also wer kein Spirit des Geistes hat, wird auch nichts vom Guten der Botschaft meines Erachtens empathisch vermitteln können. Also was nützen wir beste Schauspieler, Gaga-Darsteller, wenn im Endeffekt die Klarheit und Wahrheit und die Aufrichtigkeit des Evangeliums nur eine Show ist? Warum? Nun, hören wir auf Paulus im 1. Korintherbrief ganz am Anfang. 1. Kapitel, Verse 18 bis 25. Paulus schreibt: Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Denn Gott hat gesagt, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen? Wo die Schriftgelehrten? Wo die Wortführer unserer Welt? Hat Gott nicht gerade das als Dummheit entlarvt, was die Welt für Weisheit hält? Denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Nichtjuden suchen Weisheit. Aber wir verkünden, dass gerade der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Für die Juden ist das ein Skandal, für die Nichtjuden eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn was an Gott töricht erscheint, ist weiser als die Menschen, und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Eigentlich müsste man jetzt nichts mehr dazu sagen. Also wenn das Evangelium mit Paulus töricht, dumm und komplett unlogisch ist, wie sollte man dann mit der Logik der Welt, ob Alltags- oder Wissenschaftswelt, überhaupt von Evangelium reden können? Das Evangelium ist nicht logisch. Es ist nicht verständlich. Und es ist noch weniger die Logik, die wir im Alltag sehen. Es sind dumme Dinge, die wir eigentlich verkündigen. Wie die Auferstehung oder ein Weichei-Gott, der sich meint, selbst opfern zu müssen für die Menschen. Das passt doch gar nicht in die Logik des Alltags oder der Welt. Und wenn man Paulus aufmerksam liest, so bleibt in der kompletten Verkündigung der Apostel eines aufmerksam. Sie scheren sich einen Dreck um die Kommunikation. Sie plappern, wie der Schnabel gewachsen ist, weil sie den Drang wie einen Dreijährigen haben, von dieser besonderen Art zu verkünden. Sie reden sogar in anderen Sprachen, die sie nicht kennen. Sie berichten von dem Zeugnis und dessen, was sie mit diesem Jesus von Nazareth erlebt haben. Aber das ist gar nicht das Besondere sein Leben, sondern das Besondere ist der Bericht der erschütternden Botschaft und der Erfahrung, dass ihr eigener Herr hingerichtet wird am Kreuz und das tiefe Loch, welches sie im Grunde in den 3 Tagen ohne Jesus erfahren haben. Und was sollte es sein, von Auferstehung zu reden? Und das Reden mit dem Auferstandenen, es ist nichts anderes als die Botschaft, die nicht in der Vergangenheit liegt, sondern die eine neue Zukunft eröffnet. Also, nicht mit Verstand oder Logik. Wie auch, wenn die Sache mit Jesus als dem Auferstandenen gar nicht logisch sein kann in der Alltagswelt, oder müssten dann diese Fahrpersonen auch die Auferstehung leugnen? Darf man da nicht darüber reden? Denn letztlich ist die Logik der Alltagswelt genauso töricht und dumm, wie es Paulus heute beschreibt, im Blick auf die Weisheit und die Kraft und Stärke Gottes. Also, welche Logik eigentlich sollten wir bei der Kommunikation des Evangeliums tun? Ich bin mal persönlich. Die Verkündigung der Botschaft des Evangeliums ist und bleibt dumm, unglaublich und töricht. Es stellt sich also die Frage, ob dieser Alltagslogiker im Pfarramt dann konsequent Wunder und Auferstehung negieren. Und leider ist es heute so, dass eine Fülle von Pfarrpersonen damit gebrochen haben, dass sie im Grunde den Jesus, also diesen Menschen, den besonderen Menschen in seinem Verhalten als eine Art Ethikapostel und ein Guru umdeuten, der ebenso super mit den Menschen überhaupt konnte. Nun ist das aber gerade der menschliche Wahn des Machbaren, dass man das kommunizieren könnte und dass auch die Botschaft Gottes gewesen sei. Ganz ehrlich, was soll eine Botschaft Gottes sein, die so wider jeglichen Vernunft und Logik ist? Ja, ich will sagen, Jesus, der Gekreuzigte, ist durch Gott von den Toten auferstanden. Und wie sollte das alltagslogisch ohne einen besoffenen Verstand funktionieren, das auch nur anzunehmen? Und ganz ehrlich, für diese Geistesverwirrung, dass wir das glauben, sorgt der Heilige Geist, also der Geist Gottes. Und ist es schon wieder so eine alltagslogisch aufzugebende Metapher dieser Kommunikationsexperten? Wie sieht es aus, wenn Jesus nur noch zu einer ethischen, zu einer Art Gerechtigkeitsfigur wird? Ich bin der Ansicht, dass die Kommunikation des Evangeliums ein Holzweg ist, weil die Dummheit in dieser Welt, das Törichte des Evangeliums, ist gerade die große Botschaft der Verkündigung. Das kann man nicht kommunizieren, das kann man nur mitteilen. Und das ist das Besondere, warum ich so gegen die Kommunikation des Evangeliums bin. Dahinter verbirgt sich der Versuch, das, was Evangelium ist, zu einem Mittel meiner selbst zu machen und in eine Machbarkeit hineinzubringen, die mich sogar selbst als Pfarrer in den Zugzwang bringt. Bleiben wir mal bei der Kommunikation des Evangeliums. Wer ist eigentlich schuld, wenn die Menschen nicht zu Gott kommen? Wenn die Welt denn kommuniziert und die Kirche? Wir müssten dann diesen Mangel unbedingt diesen Kommunikationsagenten anhängen. Wenn Menschen aus der Kirche austreten, wenn Menschen im Endeffekt nicht in den Gottesdienst kommen. Das aber ist nicht meine Aufgabe, die ich sehe. Denn die Kommunikation des Evangeliums ist eine Dummheit vor dieser Welt. Meine Aufgabe ist einfacher. Und ich danke Gott dafür, dass er mich von dieser schweren Last der Kommunikation des Evangeliums befreit hat. Ich habe nur zu verkündigen. Und deshalb bin ich froh, dass Gott sich in Kreuz und Auferstehung nicht in die Alltagslogik hineinbegibt, wie Paulus schreibt, sondern sich völlig unlogisch, widersinnig, selbst aufopfernd für uns, für dich und für mich dahingegeben hat. Wer hören kann zu hören, der höre eben. Den Rest macht der Heilige Geist. Meine Aufgabe ist angemessen zu verkündigen, damit diese göttliche, törichte Logik sich wandeln kann von Vorstellungen hin zur Zukunft für mein Leben, hin in Hoffnung für ein zukünftiges Leben und vor allem für die Gewissheit des Heils, die auch über meinen eigenen Tod hinaus gesichert ist. Amen. Herr, schenke uns deine dumme und törichte Logik des Evangeliums. Amen. Wir singen nun vom Lied 395, die Verse 1 und 2, Vertraut den neuen Wegen.
Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist. Bei Leben heißt sich Regen, bei Leben wandern heißt. Seid leuchtend Gottes Bogen, am hohen Himmel stand. Sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid, der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht. Der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht.
So lasst uns beten und Fürbitte halten. Gott, du bist der Weg der Nachfolge, die Wahrheit der Nachfolge und das Leben der Nachfolge. Du hast uns in Christus den Weg gezeigt, den wir gehen können. Wir bitten dich, stelle uns in deine Nachfolge. Hilf uns, damit wir dies aufsuchen, die verlassen sind, dass wir denen entgegentreten, die auf Gewalt setzen, mit denen zusammenarbeiten und zusammenbringen, die zerstritten sind. Zeige uns unseren Weg der Nachfolge in dieser Zeit und schenke uns Mut, Kraft und Zuversicht, damit wir dein Netz des Vertrauens anderen Menschen zeigen, bringen und vor allem leben können. Hilf du uns in Not wie im Glück und in allem, was wir sind. Und gemeinsam beten wir, wie es uns der Herr gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun das Lied 241, Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die Strophen 1 und 2.
Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Mauer als treue Wächter stehen, die Tag und Nächte nimmer schweigen und die getrost dem Feind entgegengehen. Ja, deren Schall die ganze Welt durchdringt und alle Völker Scharen zu dir bringt. O, dass dein Feuer bald entbrennte, o, möchtest doch in alle Lande gehen. Ach, Herr, gib doch in deine Ernte viel Knechte, die in treuer Arbeit stehen. O, Herr der Ernte, siehe doch darein. Die Ernte ist groß, die Zahl der Knechte klein.
So geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden.
Amen, Amen, Amen.